wo ich heute Morgen zur Verkündigung komme, möchte ich noch gerne auf einige Sachen hinweisen, die man an dem Tisch draußen findet, wenn man hier durchgeht, gleich rechts. Ich habe schon einiges ausgelegt, einige Einladungen zu Freizeiten. Ich habe im August, im Juli, eine Freizeit in Oberstdorf für eine Woche. Da werden wir uns, ich glaube mit Daniel, ne? Jawohl, Daniel, das Geheimnis eines gesegneten Lebens, eine Woche lang beschäftigen. Das gleiche Thema habe ich auch, wenn ich im September in der Allgäuweide bin. Das ist in der Nähe von Kempten, also im zarten Allgäu auf einer Höhe von 1000 Metern. So, tief durchatmen. Sitzt da alle gut? Ja, angeschnallt, dass niemand hier abhebt. Dann können wir in das Thema starten. Ich habe an diesem Sonntagmorgen ein Thema, über das ich noch nie gepredigt habe, aber das uns, denke ich, alle nicht so fremd ist. Es geht um diesen einen Augenblick, auf den wir alle zugehen werden, nämlich wenn wir einmal Jesus sehen. In welche Augen werden wir dann schauen? Wenn wir das erste Mal in unserem Leben wirklich Jesus sehen. Denn wir sehen ja den Herrn in der Schrift und wir haben schon viel von ihm gelesen. Wir wissen, wer er ist. Ob wir es wirklich wissen, ist noch die Frage. Aber wir können das jedenfalls in Worte formulieren, in Glaubensbekenntnissen. Aber wie Jesus wirklich ist, das haben wir noch nicht gesehen. Und wenn man einen Menschen ja kennenlernen möchte und ihn anschaut, dann schaut man ja nicht auf die rechte Schulter. Ich kannte einen Prediger, wenn man ihm gegenüber saß oder stand, dann hat er immer haarscharf an einem vorbeigeguckt. Warum? Er konnte ganz schwer in die Augen schauen. Wenn wir jemand gegenüberstehen, dann wollen wir ihm in die Augen schauen, denn sie sind ja der Ausdruck der Seele, des Lebens und in den Augen kann man sehr, sehr viel sehen von einem Menschen. Heute Morgen soll es also um dieses Thema gehen, dieses biblische Thema, wenn wir einmal Jesus sehen. In welche Augen werden wir schauen? Ich will einen Text jetzt lesen, den will ich aber nicht unbedingt jetzt ganz auslegen, aber er gibt ja etwas von dem wieder. Aus 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Da lesen wir, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Deswegen erkennt uns die Welt nicht. Warum? Weil sie ihn, Jesus, Gott, den Vater, nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Die Begründung jetzt dafür, denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Dann wird das sein, was Paulus in 1. Korinther 13 schreibt, ja. Dann werden wir erkennen, wie wir bereits jetzt von Gott erkannt sind. Vers 3, ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie er Gott selbst rein ist. Ja, auf diesen Moment gehen wir zu. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Darauf zielt unser ganzes Leben, ihn sehen. Das ist eigentlich das Telos, das Ziel, Gott schauen in seiner Herrlichkeit. Alles andere ist Vorgeschichte. Alles andere ist Vorbereitung auf diesen einen Moment, wenn wir einmal in die Augen Jesu, in die Augen des Vaters sehen werden, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Was wird das für ein Moment sein? Es wird uns in diesem Moment erfassen, wenn wir Jesus Christus das allererste Mal sehen, wie er ist. Dann werden wir die Augen sehen, die Johannes damals in seiner Vision auf Patmos noch verhüllt sah und bei ihm einen Todesschrecken hinterließ. Wir lesen das ja in Offenbarung 1, Vers 14. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. So sah ihn Johannes. Und in Vers 17 heißt es dann: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das bewirkte der Anblick der Augen Jesu, aber hier nur verhüllt, noch nicht in Wahrheit, denn keiner der Menschen hat ja Gott bis jetzt gesehen. Wir wissen von der Welt, dass sie auch einmal Jesus sehen. In Offenbarung 1, Vers 7 ist davon die Rede, sie er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und, was wird die Folge sein? Wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Und dann bekommt diese Bestätigung, ja, Amen. Das wird für diese Welt gelten. Alle Völker der Welt werden einmal Jesus sehen. Und dann wird ein großes Wehklagen geschehen. Warum? Weil sie ihn nicht gesucht haben. Und die Bibel sagt ja, wer mich von ganzem Herzen sucht, sagt Gott, von dem will ich mich finden lassen. Egal wo er lebt, in welch einer Finsternis er sich befindet, wer diesem Ziehen des Vaters nachgibt, der Vater, der zum Sohn zieht, wer diesem Ziehen nachgibt, der wird Jesus finden. Und wenn der Vater zieht, zieht er immer nur zum Sohn, nicht zu irgendeiner anderen Gestalt. Es ist auch immer die Frage, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um wen versammeln wir uns? Man weiß mal ganz genau, auch der redet heute, naja, könnte ich eigentlich heute mal meinen freien Tag machen. Ne? Und bei dem Bruder, na, da bin ich mir auch nicht so ganz gesichert, da könnte ich mich verunreinigen, da verlasse ich lieber die Versammlung. Ja, also wir haben dann immer so unsere Vorstellungen, aber wir tun eins nicht mehr, versammeln uns nicht mehr zu ihm. Zu ihm. Da kann man gesegnet werden. Wenn man sich nur zu Jüngern versammelt, dann schaut man nur, was vor Augen ist. Und das ist das traurige Jahr der Gemeinde Jesu, immer ein Zeichen ihres Absterbens, wenn man sich nicht mehr zu Jesus hin versammelt. Die Welt erkennt Jesus nicht, erkennt Gott nicht. Aber der Vater zieht zum Sohn. Und bei dem Sohn, dann kann man Gnade und Friede finden, wie wir es ja der ersten Stunde auch gehört haben. Und vom Ende der Trübsalzeit, da wird dieser Gedanke noch einmal von Offenbarung 1, Vers 7 aufgenommen, Kapitel 19, Vers 11 und 12. Da heißt es ja: Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, das ist der Herr Jesus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Dann steht dort, und seine Augen sind nicht wie, sondern sind eine Feuerflamme. Und so weiter. Dort wird also die Wiederkunft Jesu geschildert, am Ende der 70. Jahrwoche, der Trübsalzeit, bevor er dann das tausendjährige Reich hier auf dieser Erde aufrichten wird. Und dann werden wehklagen alle Völker der Erde, weil sie den Sohn nicht gesucht haben, nicht dem Zug des Vaters in ihrem Herzen Raum und Recht gegeben haben. sich lieber an sichtbare Götter und Menschen geklammert haben, an den Antichristen, der auftritt in den Zeichen und Wundern mit der Macht Satans, aber nicht den Sohn. In welche Augen werden wir als Gemeinde Jesu einmal sehen, wenn wir vor Jesu stehen? 4 Punkte habe ich heute Morgen. Es sind Augen erstens von völliger Reinheit, zweitens von ungeheuchelter Liebe, drittens von ganzer Hingabe und es sind die Augen des Überwinders. Ich habe es mal bei diesen 4 Punkten gelassen. Wenn wir das jetzt tun, dann wollen wir uns auch vor Gott jetzt stellen lassen. Dann wollen wir jetzt nicht einen Menschen hören, dann wollen wir jetzt nicht ein bisschen religiöses Wissen ansammeln, sondern dann wollen wir über diesen Wahrheiten stille werden für unser persönliches Leben. Und uns auch treffen lassen vom Wort Gottes, damit dieser Morgen als Vorbereitung für diese eine Stunde, für diesen einen Moment gilt, wenn wir Jesus gegenüberstehen werden. In Hiob 15, Vers 14 und 15, da heißt es, was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von einer Frau geborene, dass er gerecht wäre? Siehe, selbst auf seine Heiligen vertraut er nicht. Und die Himmel sind nicht rein in seinen, in Gottes Augen. Und Vers 25,5 heißt es dann, siehe, selbst der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. All das weist ja hin auf diese unwahrscheinliche Katastrophe, die stattgefunden hat in der unsichtbaren Welt, im Fall Satans und der Dämonen, in der Auflehnung, in der Rebellion gegen Gott, wie dann auch die Schlange die Rebellion Satans in unsere Herzen eingepflanzt hat und wir bis heute mit dem Eigenwillen und mit der Unreinheit zu tun haben, die uns immer wieder in der Nachfolge Jesu auch einen Strich durch die Rechnung macht. Ich muss das jetzt nicht durch viele Bibelstellen belegen. Heute Morgen sitzt hier kein einziger, der rein ist in den Augen Gottes. Heute Morgen sitzen nur hier Menschen, ob weiblich oder männlich, die total verschmutzt, ich darf es mal so sagen, damit wir es kapieren, die total verdreckt und versaut sind. Sonst niemand befindet sich hier. Verschmutzte, verdreckte, versaute Kreaturen durch den Sündenfall. Ich drücke es mal so drastisch aus. Damit wir es kapieren, wir wissen, keiner von uns ist rein. Wir sind alles Menschen, die in die Pfütze gefallen sind. Aber nur, was machen wir, nachdem wir in die Pfütze gefallen sind? Dann strecken wir den Finger aus und sagen, Mark, schau mal, wie schmutzig du bist. Und wir erzählen den anderen, wie schmutzig derjenige ist, der da an die Spitze gefallen ist. Das ist also auch eine Nachfolge des Sündenfalls, dass wir uns über den Schmutz und die Dreckigkeit unserer Mitgefallenen unterhalten. Sehr, sehr gerne. Aus welchen Gründen auch immer. Aber heute Morgen sitzen auch viele hier, die gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi. Diese verdreckten Menschen, deren hat sich Gott angenommen und hat gesagt, mein Sohn, gehe hin. Ich ziehe dich jetzt aus, ich werde dich auspeitschen für diese verdreckten Gesellen auf der Erde. Für dieses rebellische Pakt werde ich dich ans Kreuz nageln, damit ich sie einmal in meine Arme schließen kann. Und das ist heute schon bei vielen von uns geschehen. Wir sind gereinigt als ehemals verdreckte, verschmutzte und in der Fantasie, ich darf es nochmal wiederholen, total versaute Menschen. Das sind wir. Wenn wir jetzt vor Jesus stehen werden in der Ewigkeit, da stehen wir ja mit unserer ganzen Persönlichkeit
und mit unserem ganzen Leben vor Jesus, mit allem, was wir gedacht haben, mit allen Hintergedanken, mit allen Motiven, werden wir in die Augen Jesus sehen. Und in dem Moment geschieht das, was manche Leute erzählen, die am Rande des Todes standen, dass sich innerhalb kürzester Zeit, Bruchteilen von Sekunden, sich ihr ganzes Leben vor dem inneren Auge abspielte und ablief und sie sehen konnten in einer Geschwindigkeit, was ihr Leben in dieser Welt ausgemacht hat. Die Bibel sagt, wir werden Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Über jedes unnütze Wort. Matthäus 12, 36. Und wenn wir die Augen Jesu sehen, dann sehen wir in solche reinen Augen, die nie mit Neid, Missgunst, Unreinheit, Stolz, Hochmut und Geldgier verschmutzt waren. Unsere Augen sind das. Unsere Augen sind verschmutzt, darin drückt sich das tiefste innere Wesen aus. Immer waren Jesu Augen unter der Herrschaft Gottes, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Nie verunreinigte sich Jesus an dem, was er sah und was er wahrnahm. Ja, denkt einmal, wie viel Schuld wir uns schon auf uns geladen haben, durch das, was wir in der Gemeinde Jesu wahrgenommen haben. Und überlegt euch mal, Jesus versündigt sich nie, wenn er die Gemeinde anschaut. Nie. Wenn er die Welt anschaut, dann redet er nicht von der götzendienerischen, gottlosen Welt, sondern dann lesen wir in der Bibel, kommen wir gleich zu, so sehr hat Gott, was hat er geliebt? Die Welt. Liebt ihr auch die Welt? Liebt ihr die Welt, sonst könnt ihr nicht von Jesus gebraucht werden. Wir kennen nur 1. Johannes 2, 15 bis 17. Ist mir schon klar. Aber das ist mir wichtig. Durch die Augen verunreinigen wir uns. Was haben wir uns schon durch unser Sehen verunreinigt? Wenn wir Brüder sind, wenn wir Schwestern sind, wir verunreinigen uns in unserem Herzen. Wenn der Jesus seine Gemeinde anschaut, hat er sich nie verunreinigt. Und das, in dem Moment werden wir alle Verunreinigung unserer Augen sehen. Alles, was wir durch die Augen gesehen und wahrgenommen haben und womit wir unser Herz verunreinigt haben, in diesem Moment läuft alles ab. Alles. Nur eine Sache nicht mehr. Das sind die Dinge, von denen wir uns wirklich gereinigt haben durch das Blut Jesu. Vergeben sind, wo der Herr sagt, ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Das ist wirklich weggetan. Und in diese Augen sehen wir, in die Augen Jesu. Die Frage ist, was empfinden wir bei solch einem Gedanken? Spüren wir, wie sehr noch unsere Augen von allem Möglichen erfüllt sind, nur nicht von der Reinheit Christi? Wie viel Schmutz ist durch diese Augen in unser Leben eingegangen? Wie sehr haben wir Jesus betrübt durch die mangelnde Kontrolle über unsere Augen? Was darf noch durch diese Augen alles hindurch in unser Herz und Leben? Was nehmen wir da noch alles auf? Und jedes Mal ist der Jesus betrübt im Himmel. Und wir betrüben den Heiligen Geist in uns, wenn wir der Unreinheit Raum geben, die in uns kommt. Wir lesen von Hiob, Kapitel 31, 1, dass er einen Bund mit seinen Augen machte, um nichts anzuschauen, was ihn in Sünde ziehen könnte. Ich habe noch nie so einen Bund mit meinen Augen gemacht, weil ich mir selber nicht über den Weg traue. Ich weiß nicht, wer von euch so stark und so fest ist, macht einen Bund mit seinen Augen. Ich hätte nachher gern mal gesprochen, ja. Aber mit diesen Augen, mit meinen Augen, werde ich einmal Jesus sehen. Natürlich nicht mit diesen leiblichen. Das ist ja ein Bild dafür. Ja, die Augen Jesu für seine Allwissenheit und für seine Unbestechlichkeit. Wenn wir vor ihm stehen, treffen wir auf die Unbestechlichkeit Gottes, wenn wir in seine Augen sehen. Jesus war nicht zu bestechen, nicht zu betören. Bei ihm galt kein Ansehen der Person. Er verunreinigte sich nicht damit, wenn er Menschen sah und meinte, der ist ein bisschen mehr wert als der andere. Habt ihr auch Leute, die ein bisschen mehr wert sind? Ja, ein zweites, in welche Augen werden wir sehen? Die Augen dessen, der sich ungeteilt hingegeben hat. In Galater 1, Vers 4 lesen wir, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hingabe. Worin zeigt sich Hingabe? Hier bei Jesus. Jesus hat sich hingegeben, dass er Menschen aus ihrem Sumpf herausreißt. Das ist Hingabe. Er reißt heraus aus dem Verderben, aus der Verkommenheit, aus der Verdreckung, reißt er Menschen heraus. Deine Hingabe ist bestimmt auch daran zu messen, ob du Menschen herausreißen kannst. Aus ihrem Verderben kannst du Menschen herausreißen. Hast du solch eine Hingabe an Jesus? Nicht reden hochnäsig über die Welt und wie verloren sie ist und wie sie so furchtbar ist, sondern Jesus hat die Welt geliebt, der Vater hat die Welt geliebt. Das Erste, was Gott sucht in der Hingabe, ist die Liebe. Liebe gibt sich. Der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Er hat sein Leben hingelegt für Menschen in der Sünde. Selbstgerechtigkeit kann das nicht. Menschlich. Menschliche Selbstgerechtigkeit wird sich nie hingeben. Es ist ein Kennzeichen für Menschen, die sich nur noch mit ihrer eigenen Gerechtigkeit beschäftigen. Dass sie sich nicht verschmutzen hier und da und taste nicht an und berühre nicht, wie es in Kolosser 2 steht. Die nur noch vom Geist der Ängstlichkeit erfüllt sind, sich irgendwo zu verschmutzen. Diesen Geist hatte Jesus nicht. Und wer erfüllt ist vom Heiligen Geist, hat nicht den Geist der Ängstlichkeit. Oder? Hingabe, verstandene Hingabe, wenn ich in die Augen Jesus sehe, dann werde ich eigentlich verstehen, was der Herr von mir erwartet hat. Hingabe. Und Hingabe zeigt sich darin, dass ich Menschen herausreiße. Dass ich mein Leben hinlege für Brüder und Schwestern. Und dass ich endlich meiner Selbstgerechtigkeit einen Tritt in den Hintern gebe und sage, du selbstgefälliger, selbstgerechter Kerl, ab! Ich will mit dir nichts mehr zu schaffen haben. Töte die Glieder, die auf der Erde sind. Aber um das zu verstehen, muss man Jesus anschauen. Was der Jesus getan, muss man Jesus verstehen. Ist ja eigentlich die erste Stunde dazu da, dass man das versteht, was Jesus getan hat. Wir das kapieren. Er hat sich hingegeben, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Was ist meine Antwort auf die Hingabe Jesu? Wenn ich das sehe, wie sich der Jesus hingegeben hat, ist meine Antwort. Meine Antwort kann nur sein, mein Äußerstes für sein Höchstes. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Hat jemand von euch das Andachtsbuch? Ja, einige, wenige, Contenders. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Es gibt keine andere Antwort auf die Hingabe Jesu. Dass ich nicht mehr zurückhalte. dass ich keinen Privatsbereich habe. Leute, wir sündigen alle noch genug. Wir brauchen nicht zu denken, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir es endlich ja geschafft haben mit der Sünde. Aber eins kann ich sagen, Herr Jesus, ich bin immer noch der gleiche alte, schmutzige Kerl, den du dir damals an Land gezogen hast, vor 37 Jahren. Aber eins will ich, Herr Jesus, nimm diesen Kerl. Und wir brauchen ihn für dich, dass er andere herausreißen kann aus dem Feuer. Vielleicht des Zweifels oder aus dem Feuer der Unreinheit, ihn verzehrt und verbrennt. Nimm mein Leben, Herr Jesus. Ich möchte mein Leben hinlegen für die Gemeinde. Ein drittes, in welche Augen schauen wir? Es sind die Augen voller Liebe. Die Augen voller Liebe, die haben es Jesus verboten, in seinem irdischen Leben auch nur eine einzige abfällige Bemerkung über Menschen zu machen. Keine Ironie, kein Sarkasmus in der Stimme Jesu, als er über diese Erde ging. Matthäus 9, Vers 36 lesen wir etwas von den Augen der Liebe Jesu, die ich einmal sehen werde, wo mir in diesem Moment alle Lieblosigkeiten meines Lebens bewusst werden. Ich glaube, an der Stelle, wenn ich nicht um die Vergebung Jesu wüsste, müsste ich mir einen Schritt nehmen, weil ich kein Mensch der Liebe bin. Ich habe das nicht von Natur aus. Ich habe das nicht in meinem Wesen. Ich habe Härte und Strenge und Gerechtigkeit und all das habe ich in meinem Wesen. Aber ich habe in meinem Wesen keine Liebe. Es gibt Leute, die kommen auf die Welt, die haben schon in ihrem Wesen Liebe. Es sind so nette, liebe Menschen. In deren Gegenwart ist man gern. Also nicht mit SZ, sondern mit S. In deren Gegenwart befindet man sich gern. Ja, man isst auch gern mit ihnen. Ja, selbstverständlich. Aber Liebe ist anziehend. Liebe ist bezwingend. Liebe, die Liebe sucht man. Der Liebe naht man sich gerne. Warum? Da findet kein Verdammen durch die Augen statt. Manchmal trete ich Menschen gegenüber, wenn die mich mustern, von oben bis unten, dann weiß ich, was sie gedacht haben. Als ich vor 4 Jahren einem Bruder erzählte, der war schon oft in Indien, und er hat auch dort seinen Ehrendoktor bekommen für sein Engagement für Indien. Und ich ihm dann sagte, dass ich, kleiner Bruder, nach Indien gehe und dort Brüderunterweisung unternehmen werde, dann schaute der mich von oben bis unten an. Und in dem Moment wusste ich, was er dachte. Er stand vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch. Und ich wusste, was, du? Du willst nach Indien? Du, dir fehlt eigentlich jegliche Voraussetzung dazu, diesen Brüdern Unterweisung zu geben. Anscheinend hat der Jesus ein bisschen anders gedacht. Als er mich gesehen hat, hat mich jetzt zweimal hingeschickt und vielleicht nicht zum letzten Mal, ja. Worin zeigt sich Liebe? Matthäus 9, 36. Als er aber die Volksmengen sah, als Jesus durch Frankfurt ging, wurde er innerlich bewegt über die Leute auf der Zeit, der Hauptwache. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier zeigt sich die Hirtenliebe Jesu, dass er in sein Volk gesandt ist, von dem er weiß, sie werden mich nicht annehmen, in 1-2 Jahren werden sie rufen, kreuzige ihn, das wusste der Herr. Dennoch, er war innerlich bewegt über sie. Oder Lukas 19, ich glaube Vers 41 steht das, dass Jesus über die Stadt weinte. Drüben am Ölberg, da war er und kniete und saß, wo er oft war zum Gebet mit seinen Jüngern. Als er sein Blick rüber ging auf den Tempelplatz und den Tempel des Herodes anschaute, den zweiten Tempel, der im 6. Jahrhundert gebaut wurde vor Christus. Und da weinte er über die Stadt. Hast du auch schon einmal über deine Stadt geweint?
einmal über dein Dorf geweint, aus dem du kommst. Einmal Tränen vergossen, weil dir die Menschen so leid tun. Einmal bewegt sein, wenn man die Nachrichten hört und sieht, was Menschen in dieser Welt durchmachen. Der Jesus war innerlich bewegt darüber. Wörtlich steht hier, ihm treten sich die Eingeweide, als er die Menschen sah. Was sehen wir, wenn die Menschen sehen? Welche Gedanken schießen dann in meinem Herzen hoch, wenn ich Menschen sehe? Am Arbeitsplatz, vielleicht den gierigen Chef mit seiner Gewinnmaximierung, vielleicht den Vorstandsvorsitzenden von Nokia. Aber es geht einem dann durchs Herz, wenn wir Menschen wahrnehmen. Und da merke ich immer, wie wenig ich verstanden habe von der Liebe Gottes in Christus. Herr Jesus machte keine abfälligen Bemerkungen über die Leute, die alle so verblendet und besessen sind von der Finsternis. Er gab keine eiskalten Diagnosen, sondern sein Herz schwang immer mit, wenn er Menschen sah. Wenn ich einmal vor Jesus stehen werde und in seine Augen sehen werde, da wird mir in diesem Moment alle Lieblosigkeit meines Lebens wie ein Film ablaufen. Und ich sehe, wie wenig ich Jesus eigentlich verstanden habe. Wie wenig. Wir wissen, dass Jesus, als dieser reiche junge Mann zu ihm kam, was hat er ihm gesagt? Was hatte er für eine Frage? Wie kann ich ewiges Leben kriegen? Was sagt ihm der Herr Jesus? Etwas, was ich noch nie einem Menschen gesagt habe, wenn er gefragt hat, wie kann ich ewiges Leben finden? Willst du auch nicht sagen, ne? Der sagt zu ihm, halte die Gebote. Aber der Herr Jesus hat damit eine schlaue Antwort gegeben. Der wollte ihn nämlich überführen, den frommen Mann. Und er sagte, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Wie Paulus sagt, ich war im Gesetz unsträflich, Philipper 3. Und dann sieht ihn Jesus an, diesen selbstgerechten Bonzen. Und dann steht, er blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Und gib den Erlös davon, den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, mach dich auf, folge mir nach. Der Jesus hat das in Liebe zu ihm gesagt, obwohl er wusste, der hat alle Gebote übertreten. Alle. Warum? Weil er das erste Gebot nicht hielt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben wie mir. Und sein Gott, wo befand er sich? Bei der Deutschen Bank. Oder Dresdner, ja. Oder wie heißt die Arena jetzt, Waldstadion? Gott, ja, gut. Also, nur zum Ausgleich habe ich jetzt mehrere Banken genannt, nicht, dass ihr denkt, ich bekomme hier Provision. Ja, aber da war sein Herz. Bei den Aktienmärkten, da war sein Herz. Da schlug es. Und er hatte eben nicht nur Kohlen im Keller, sondern auch auf der Bank. Und das war zu viel. Und als er Jesus ihn mit dem ersten Gebot überführen wollte, unausgesprochen, da wurde er unwillig und ging weg. Aber was hat er, der Jesus blieb ihm eins nicht schuldig. Es war die Liebe. Er sah ihn an und gewann ihn. Das ist die Schuld, wo ich denke, die wir gegenüber jedem Menschen haben. Als Herr Jesus sie am Kreuzing auf seine Hänger und auf die Vorübergehenden herabblickte und sie sah, wie sie spotteten, anderen hast du geholfen, hilf dir doch selbst. Was werden sie dort für Spottreden gehalten haben unter dem Kreuz? Der Jesus wusste, ich bin ja nicht wegen meiner Sünde hier verurteilt, sondern wegen euren Sünden und sie verspotten ihn. Sie verhöhnen ihn. Sie lachen über ihn. Auch wenn ich dort gehangen hätte, ich hätte die Nägel rausgerissen. Und ich hätte ihm den Querbalken über den Scheitel gezogen. Das hätte ich gemacht. Ja, würde jetzt nicht so wie ihr ausschauen. Aber wenn ich für jemanden leide, einstehe und der mich dann auch noch verspottet, ist ja wohl das Allerhöchste, das Schmutzigste, das Dreckigste, was es gibt. Was macht der Herr? Da sieht man, welch eine Überlegenheit die Liebe hat. Liebe ist immer überlegen. Er sprach: Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung von dem, was sie eigentlich tun. Ihr Lieben, das fällt uns schon schwer bei Geschwistern, wo wir mal anderer Meinung sind. Das gibt es auch, oder? Gibt es das? Auch in Russland hat es das auch gegeben?
Ja.
Ja, ja, da gab es auch mal, ja, gut. In Brasilien gibt es das auch, in Indien auch, ne? Ich habe das jetzt mal im Bericht geschrieben in Indien, ne? Also die haben ja feurige Prediger, die Inder. Sagte mir ein Bruder, wir haben Prediger. Wenn die auf der Kanzel stehen und reden über die ewige Verlorenheit, dann denkst du, das Feuerchen lodet schon an deinen Füßen. Aber wir haben keine Lehrer. Die stehen morgens feurig auf der Kanzel. Und abends schlagen sie zu Hause ihre Frau, die wiedergeborenen Geschwister. So tief ist die Kultur prägend noch in ihrem Wesen. Wir denken darüber, die haben wohl einen Partner. Machen wir das nicht auch? Das haben wir schon Menschen mit Worten geschlagen? Nur weil sie anderer Meinung sind. Was macht der Jesus mit denen, die anderer Meinung sind? Vater, vergib ihn. Wenn man wirklich einen irrenden Menschen sieht, kann man ihm nur helfen, wenn man sich unter seine Sünde stellt und nicht darüber. Das hat der Jesus gemacht. Verstehen wir Jesus? Wir können zwar hier die herrlichsten Gebete sprechen, wie die Inder predigen. So können wir beten wie die Weltmeister. Da hat ein Bruder gebetet, da dachte ich, jetzt fällt gleich das Haus zusammen. Es war gut, dass wir keine Scheiben hatten. In einer Lautstärke, das habe ich noch nie gehört, dass ein Mensch so laut gebetet hat. Ja. Und ich dachte, gleich bewegt sich hier die Stätte. Hier muss jetzt was geschehen. Aber wenn man das dann manchmal mitbekommt. Wir haben gestern gesprochen über die gegenläufigen Bewegungen in unserem Leben. Was kann man feurig beten in der Gemeinde? Was für eine Flasche kann man sein zu Hause? Was für einen erbärmlichen Eindruck kann man abgeben, wenn man über andere redet, die anderer Meinung sind als ich? Schon mal Buße drüber gedacht? Empfinden wir gar nicht, weil wir denken immer, wir müssen die Gerechtigkeit Gottes aufrichten. Der Herr Jesus an seiner Liebe, wenn ich in seine Augen sehen werde, dann wird mir deutlich, seine Liebe und Güte zerbrachen nicht am Stolz der Menschen. Seine Liebe und Freundlichkeit zerbrachen nicht an der Verblendung der Menschen. Unsere Liebe bricht schnell auseinander. Wir halten das nicht durch. Wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, die irre gehen, wir meinen gleich, wir müssten reden. Liebet eure Feinde, sagt der Jesus, glaube ich, ne? Ja, ne? Liebet eure Feinde. Ich sage immer, jetzt braucht ihr nicht nach eurem Ehepartner zu schauen. Ja, aber hab ihn doch mal lieb, bevor du an ihm rummeckerst und ständig verbessern willst. Liebet eure Feinde. Das gilt, wir denken immer für die Welt, ne? Wir bräuchten nur mal anfangen, die Geschwister zu lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Was steht in Lukas 6,35? Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott. Diese Augen werde ich einmal sehen. Und ich habe mir da mal hier ein paar Sätze aufgeschrieben. Für mich persönlich. Haben die Menschen in meiner Umgebung auch in liebende Augen gesehen?
haben unsere Kinder, wenn sie den Vater angeschaut haben, in liebende Augen gesehen? In was hat meine Frau gesehen, wenn sie mich anschaut, waren das liebende Augen? Ich sage immer, so einen freundlichen Menschen ist wie ich, gibt es nur selten auf der Welt. Ich kann so lieb und nett sein, wenn alle freundlich zu mir sind. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich gebe mich hin für Leute, die auch freundlich zu mir sind. Und die mich grüßen. Und die mich schätzen und Wert achten. Da kann ich mich auflösen. Und mein Äußerstes für sein Höchstes. Aber was sehen meine Leute zu Hause in meinen Augen? Was sehen sie in deinen Augen? Die Menschen, die immer wieder mit dir zu tun haben, deine Arbeitskollegen, wenn sie in deine Augen sehen, was sehen sie? Sehen sie die Liebe Gottes? Wie viel Liebe bin ich schuldig geblieben? Gerade den Menschen, die mir am nächsten standen. Ich komme zum letzten Punkt. In welche Augen schaue ich, wenn ich einmal vor Jesus stehen werde? Es sind die Augen des Überwinders. Johannes 16, 33 lesen wir von Jesus: Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt in all ihrer Hässlichkeit, in all ihrer Brutalität und Lieblosigkeit, Gemeinheit und Unreinheit und alles, was zu den verqueren Dingen dieser Welt zählt, ich habe die Welt überwunden. Es gibt kein negatives Verhalten, das der Jesus nicht überwunden hätte. Und Offenbarung 5, Vers 5 lesen wir, wo einer der Ältesten zu Johannes spricht, als es um das Brechen des Siegels geht, und keiner wirklich gefunden war, weder auf der Erde noch im Himmel, dann sagt der Engel, der Älteste zum Johannes: Weine nicht, als Johannes in Tränen ausbricht, weil er weiß, auch ich bin nicht würdig, das Siegel zu brechen. Obwohl ich mit dem Herrn Jesus gewandert bin, 3 Jahre, an seiner Brust lag beim Abendmahl ein Brotbrechen, bei der Einsetzung des Abendmahls. Und dann sagt er: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden. Wer? Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Es hat überwunden. Ist das wichtig? Ja, Jesus sagt, wer überwindet? 7-mal in den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3. Wer überwindet? Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und der Johannes schrieb ja, bevor er die Offenbarung schrieb, den ersten Johannesbrief, da heißt es: Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Johannes 5, Vers 4, 1. Johannes. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles. Jeder. Ja. Wie überwinden wir? Seid ihr eine Überwindergemeinde? Bist du ein Überwinder, eine Überwinderin? Überwindest du die Gemeinheiten in deiner Umgebung? Die üble Nachricht, überwindest du? Die Unreinheit, die dir entgegenspringt?
Wenn du das Internet öffnest, überwindest du, überwinde ich. Überwinde ich meine Verzagtheit, meine Niedergeschlagenheit, überwinde ich sie. Wenn ich einmal vor Jesus stehen werde, dann schaue ich in die Augen des Überwinders. In diesem Moment wird mir bewusst, wo ich nicht überwunden habe. Offenbarung 12, Vers 11. Da werden drei Dinge genannt, wodurch wir überwinden. Da geht es um die Überwindung des antichristlichen Systems, das ja heute schon in der Welt ist. Da heißt es, sie haben ihn, den Antichristen, den Teufel, den falschen Propheten, überwunden. Wodurch? Erstens, durch das Blut des Lammes. Überwindung geschieht durch das Blut Jesu. Was heißt das letztlich? Ja, wenn ich zu Diensten unterwegs bin, bin ich manchmal angefochten in Bezug auf mich selber. Das heißt, ich habe vorher versagt, ich dürfte mich eigentlich menschlich, nach menschlichen Maßstäben und gemeindlichen Maßstäben gar nicht auf die Kanzel stellen. Und dann, was bleibt mir übrig? Weshalb kann ich mich hier vorne hinstellen? Weil es das Blut Jesu. Darauf berufe ich mich her. Und es gibt keine Sünde in meinem Leben, die ich nicht mit Jesus besprechen will. Es gibt kein Fehlverhalten, das ich zudecke vor Jesus. Es gibt kein einziges Fehlverhalten. Das sollte es auch bei uns nicht geben, weil wir wissen, das Blut Jesu ist dafür geflossen und deswegen darf ich reden. Ich glaube, darum rede ich. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Überwinde durch das Blut Jesu. Lass dich durch all deine Schwächen, durch alle Rückschläge in deinem Leben nicht vom Teufel in die Ecke stellen. Da stand einer für alle. Deswegen überwinden wir durch das Blut Jesu. Wir gehen weiter. Wir stehen auf. In der Kraft des Blutes Jesu stehen wir auf und geben der Anklage durch Menschen und Satan nicht das letzte Wort über unser Leben. Das Blut Jesu ist für mich geflossen. Das Blut Jesu ist für dich geflossen. Du musst nicht wegen deines Versagens schmoren. Du musst nicht jetzt Bewährungsproben auf dich nehmen über Jahr und Jahrzehnte. Du darfst jetzt an diesem Morgen sagen, ich stehe wieder auf aus meiner Höhle, aus meiner Schwermutshöhle, aus meiner Empfindlichkeitshöhle. Ich überwinde durch das Blut Jesu. In der Kraft des Blutes vergebe ich meinem Bruder. Ich vergebe meiner Schwester in der Kraft des Blutes Jesu. Ich will nicht mehr der Handlanger des Teufels sein in der Gemeinde. Um anzuklagen, um schwarz zu machen, um Vertrauen zu untergraben. Es hat ein Ende mit Golgatha. Ich überwinde durch das Blut Jesu. Ich sage, Jesus, dieses Blut ist für mich geflossen und deswegen werde ich mir nie das Recht herausnehmen, einen anderen schwarz zu machen, den du weißt, gemacht hast. Wer bin ich? Das macht nur einer. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Werdet eine Überwindergemeinde. Überwinde dich, auf den zuzugehen, der auch gereinigt ist durch das Blut Jesu. Und überwinde dich, auf den zuzugehen, für den Jesus gestorben ist. Überwinde durch das Blut Jesu. Sieh immer wieder, das Blut Jesu steht über ihm. Das Blut Jesu steht über ihm. Ich will nicht des Teufels Geschäft tun. Und anklagen Tag und Nacht. Ich will überwinden durch das Blut Jesu. Das hat der Jesus verdient.
nichts anderes. Und Paulus schreibt in Epheser 2, wir haben Nähe durch das Blut Jesu. Geistliche Nähe in der Gemeinde gibt es nur durch das Blut Jesu. Und wenn wir uns beim Blut Jesu treffen, bei der Hingabe seines Lebens, da findet kein Verdammen mehr statt. Ich muss nicht immer einer Meinung sein. Wir können ganz unterschiedlicher Meinung sein. Aber eins darf ein Ende finden, indem wir überwinden durch das Blut des Lammes. Überwinderkraft brauchen wir. Wir müssen weitergehen, wir müssen die Schranken niederreißen, die unser verletztes Ich aufgebaut hat. Und ich sage, ich reiße diese Schranken nieder. Bruder, ich habe dir Unrecht getan. Ich habe über dich geredet. Es war nicht recht. Ich habe die Arbeit des Teufels getan. Ich habe Fluch auf dich gebracht. Und ich habe Fluch auf mich gebracht. Überwinden wir durch das Blut Jesu? Es sind das nur Sprüche. Gebete, die wir alle so gut gelernt haben. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und das, man kann nur überwinden durch das Blut des Lammes, wenn man das Lamm versteht in seiner Gesinnung. Man muss Lammesgesinnung haben und nicht die Gesinnung eines zerreißenden Löwen, der alles kurz und klein schlägt und der die Umgebung abstraft mit seinen Blicken, mit seiner Gesetzlichkeit und Härte. Wenn einer das Recht hatte abzustrafen, dann war es Jesus. Er hat seinen Rücken hingegeben für mich. Kapieren wir Jesus? Kapieren wir das Lamm? Verstehen wir es? Überwinden wir in der Kraft des Blutes des Lammes? Wir müssen für uns überwinden und mit anderen überwinden. Wir müssen eine Überwindergemeinde werden. Und womit kann man noch überwinden? Das Wort unseres Zeugnisses. Was für ein Zeugnis lege ich ab? Was geht über meine Lippen? Meine Lippen entscheiden über das Überwinden. Was geht hier drüber? Über meine Zunge. Ich bete in den letzten Jahren immer mehr darum, dass der Jesus meine Zunge salbt. Meine Zunge. Meine Lippen salbt. Meinen Geist salbt. Meinen Kopf salbt. Die Gedanken, die dort entstehen. Wie viele heillose Gedanken sind schon durch meinen Kopf gegangen. Was verkündige ich dann? Aus unseren Worten werden wir gerechtfertigt. Aus unseren Worten werden wir gerichtet. Überwinde durch das Wort deines Zeugnisses. Was du sagst, hat überwindende Kraft oder es wird dich runterziehen. Was tust du? Bist du ein Überwinder durch deine Worte? Überwindest du? Kannst du entgiftend werden in deiner Umgebung? Es ist manchmal so viel Gift da. Wir müssen überwinden durch das Wort unseres Zeugnisses und unsere eigenen Empfindungen zurückstellen. Das hat der Herr Jesus getan. Er wollte nicht ans Kreuz. Er hat gesagt, nicht mein Wille. Sein Wille war am Kreuz vorbei. Aber der Wille des Vaters war das Kreuz. Und deswegen musste der Jesus sagen, nicht mein Wille, dein Wille. Das ist meine Speise. Das ist manchmal eine harte Speise. Wir werden überwinden durch das, was wir sagen. Oder wir werden untergehen durch das, was wir sagen. Wir werden den Sieg Jesu aufrichten durch das, was wir sagen. Oder wir werden den Triumph des Teufels aufrichten durch das, was wir sagen. Unsere Worte entscheiden über unsere Überwinderkraft. Was geht über meine Lippen? Das wird mir die Kraft geben oder die Kraft nehmen. Sie haben ihn überwunden. Damit müssen wir nicht in die antichristliche Zeit kommen, um Überwinder zu werden. Wir haben heute genug zu überwinden. Durch das Wort unseres Zeugnisses. Wohl dem Menschen, der entgiftend reden kann. Das Gift rausgezogen. aus dem Herzen. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Ich bete es in den Sprüchen. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Leute, ich sage euch das als Betroffener. Ihr kennt mich. Ich habe gestern Nachmittag eine Offenbarungseid hier abgelegt. Ich habe euch tief mein Herz schauen lassen und euch teilnehmen lassen von dem, was sich dort alles befindet. Die, die nicht da waren, können es nochmal hören. Können wir dann eine Mail schreiben und sagen, das war das letzte Mal, dass du da warst. So genau wollten wir es auch nicht wissen. Aber ich denke, wenn es Herr Jesus weiß, dann dürft ihr es auch wissen. Manche sage ich euch sowieso nicht, dann würdet ihr mich echt nicht mehr einladen. Und ein letztes, und das hängt einfach mit diesen Dingen zusammen, die ich jetzt gesagt habe. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Versteht ihr das? Ihr könnt das nächste Mal drüber reden. Du machst dann die nächste Predigt darüber. Ja, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Tod ist eine schmerzliche Angelegenheit. Tod allem Eigenen ist eine schmerzliche Angelegenheit. Wenn man gegen seine eigenen Gefühle aufstehen muss, gegen seine eigenen Empfindungen, wenn andere Schlitten fahren auf unserem Herzen, ja, über unser Gemüt, Dreschwagen rüberfahren, sie haben ihn überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Und ich habe mir noch zwei letzte Sätze aufgeschrieben, die ich sage Ihnen, dann drehe ich hier oben ab. Wie viele Gelegenheiten haben wir vergehen lassen, die Kraft des Überwinders in Anspruch zu nehmen? Wie viel Gelegenheit? Es werden aber Tausende sein, wenn wir in die Augen Jesu schauen, dann wird uns schlagartig bewusst, welch eine Überwinderkraft war in Jesus. Und wie habe ich diese Überwinderkraft liegen lassen? Wie viele Siege Jesu haben wir unberührt liegen gelassen, die Jesus für uns bereit hier. Es wird in diesem Moment bewusst, wenn wir in die Augen Jesu schauen. Und ich wünsche es uns allen, dass wir das erleben, was uns Hoffnung und Zukunft gibt. Das war ja so das Thema dieser beiden Tage. Wenn wir in die Augen Jesu schauen, dann schauen wir in die Augen voller Reinheit, voll von einer ganzen Hingabe und ungeheuchelten Liebe. Und wir schauen in die Augen des Überwinders. Und ich wünsche es uns allen, dass wir Überwinder werden in einer Zeit, die so schwach geworden ist. Prägendes Kennzeichen der Gemeinde Jesu heute in unserem Land ist, dass sie sehr schwach geworden ist. Wir haben nur noch wenig Immunkräfte gegen die Macht der Sünde und der Verführung. Man hat den Eindruck, unser Immunsystem ist geknackt von innen. Aber wir können heute Morgen aufstehen und überwinden durch die Kraft des Blutes des Lammes. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich will weitermachen. Ich will nicht mehr liegen bleiben. Ich möchte, wenn Geschwister mich anschauen, dass sie in die Augen von ungeheuchelter Liebe sehen. Gott segne euch. Amen.